Gebet aus der Tiefe, Jesus und das Zeichen des Jona. Gottesdienst am 27. Juni 2021 in Eismannsberg. Wir hören den Psalm des Jona aus Jona 2, 1-11. Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Leibe des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Und Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott, im Leibe des Fisches und sprach: Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst, und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Rachen des Todes, und du hörtest meine Stimme. Du warfst mich in die Tiefe, mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen. Ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Wasser umgaben mich bis an die Kehle, die Tiefe umringte mich, Schilf bedeckte mein Haupt. Ich sank hinunter zu der Berge Gründen, der Erderiegel schlossen sich hinter mir für immer. Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr mein Gott. Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn, und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen. Meine Gelübde will ich erfüllen. Hilfe ist bei dem Herrn. Und der Herr sprach zu dem Fisch, und der spie Jona aus ans Land. Und nun hören wir als Evangelium aus Matthäus 12, 38 bis 41, wie Jesus auf den Propheten Jona Bezug nimmt. Da antworteten ihm einige von den Schriftgelehrten und Pharisäern und sprachen: Meister, wir wollen ein Zeichen von dir sehen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht fordert ein Zeichen. Es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, außer dem Zeichen des Propheten Jona. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Die Leute von Ninive werden auftreten beim Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen, denn sie tun Buße nach der Predigt des Jona. Und siehe, hier ist mehr als Jona. Liebe Gemeinde, zum 3. Mal befassen wir uns heute mit der Geschichte des Propheten Jona. Von Jonas Flucht vor Gottes Auftrag habe ich vor 3 Wochen erzählt. Von seiner Untergangspredigt in Ninive am vergangenen Sonntag in den Zumutungen. Und von seiner Empörung, als Gott die schlimme Stadt Ninive dann doch nicht zerstört, aus Mitleid mit den vielen Menschen und Tieren. Heute gehen wir weiter von Jona zu Jesus, denn Jesus hat die Geschichte des Jona aufgegriffen. Als die Leute von ihm Zeichen, Beweise, Sicherheiten haben wollten, da sagte er: Es gibt nur ein einziges Zeichen für euch, das Zeichen des Jona. Was soll das sein, das Zeichen des Jona? Jesus redet verschlüsselt, er redet in Bildern. Er erinnert seine Zuhörerinnen und Zuhörer an eine alte Geschichte, voll tragischer Ironie und verborgener Menschlichkeit. Eine Geschichte, in der nicht einmal der Prophet des Herrn mehr an Gottes Barmherzigkeit glaubt, weil er sauer ist und für Gewalttäter wie die in Ninive keine Möglichkeit zur Umkehr sieht und auch für sie keine Zukunft will. Denn irgendwann muss doch mal Schluss sein mit Gewalt und Gemeinheit. So sehr ihnen Jona den Untergang wünscht, die Geschichte des Jona ist eine Rettungsgeschichte, in der es um nichts weniger geht als um die Rettung einer ganzen Stadt, eines ganzen Volkes, ja der Menschheit. Ninive, die uralte Stadt am Euphrat, aus den Anfängen der Menschheit, Hauptstadt des Assyrischen Reiches, repräsentativ für den Weg der Gewalt und der Grausamkeit in der Geschichte. Bis in die Gegenwart übrigens. Wo einst Ninive lag, ist heute die Stadt Mosul im Nordirak, bis vor wenigen Jahren Schauplatz des Irakkrieges und Gründungsort des Kalifats, des sogenannten Islamischen Staats. Unzählige Menschen sind umgebracht worden. Jesu Zuhörer erinnern sich, dass Gott seinem Propheten Jona einen wichtigen Auftrag gegeben hatte. In die Assyrerstadt Ninive hätte er gehen sollen, weil Gott deren Bosheit nicht mehr ertrug. Aber Jona war vor seiner Aufgabe davongelaufen. Vor Gottes Angesicht hatte er fliehen wollen bis ans andere Ende der Welt. Auf ein Schiff war er gegangen, um Gott aus den Augen zu kommen, bis dann jener schreckliche Sturm losbrach und er von der Schiffsbesatzung über Bord geworfen wurde, beschuldigt, verurteilt, verworfen. Wie die Wellen des Meeres über ihm zusammengeschlagen waren und wie er versunken war, ohne Halt und ohne Hilfe. Wie er vom schrecklichen Maul eines Seeungeheuers verschlungen wurde. Vielleicht war es auch ein Wal oder ein riesiger Fisch, in dessen Schlund Jona hineinrutschte, in einen dunklen, feuchten Raum, schmierig und stinkend. Aber der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, war auch in der Tiefe da. Ja, als Jona immer tiefer zu sinken schien, war er längst am Werk, ohne dass Jona in seiner Panik das ahnte. Gott hatte längst mit dem großen Fisch gesprochen, so heißt es da, und ihm den Auftrag gegeben, Jona zu retten. Ja, dieser Fisch hörte auf seinen Schöpfer anders als der Prophet. Er nahm Jona in sich auf, aber er zerriss und zersetzte ihn nicht. In Wahrheit barg er ihn in sich vor dem Ertrinken. Er errettete ihn in seiner tiefsten Not. So wurde der Abgrund, der ihn verschluckte, für Jona zu seiner Rettung, lange bevor er das ahnte. Damit wird der große Fisch zum genauen Gegenbild des kleinen Propheten. Mit dem, mit Jona, sprach Gott auch. Aber Jona wollte alles, nur nicht das tun, was Gott von ihm verlangte. Während der Fisch klaglos das schluckte, was ihm zugemutet war, versuchte Jona, dem zu entgehen. 3 Tage und 3 Nächte ging das so, ohne Aussicht auf eine Lösung. Und was geschah nun im Bauch des Fisches? Es ist gut, dass die Bibel das Geschehen im Inneren des Fisches nicht näher ausschmückt, nicht die Gerüche, nicht die Geräusche, nicht die biologischen Details. Stattdessen lesen wir, und Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott, im Leibe des Fisches. Endlich begann Jona wieder mit Gott zu reden. Vorhin haben wir dieses Gebet des Jona gehört, den sogenannten Jona-Psalm. Eigentlich ist es gar kein Jona-Psalm, denn so schrecklich viel von Jona steckt da gar nicht drin. Im Bauch des Fisches kehrt Jona ein in Worte, die er kennt. Es kommt was mit Wellen vor und das nimmt er auf. Die Worte, die Leserinnen und Leser der Bibel auch kennen, die Worte der Psalmen. Es ist ein Psalm für die, die in den Abgrund geworfen werden in ihrem Leben, die, die in der Tiefe sind, die, über die die Wellen und Wogen hinweggehen, die glauben, verstoßen und rettungslos verloren zu sein und keinen Grund mehr unter den Füßen zu haben. 3 Tage ging es so und 3 Nächte. Und als Jona dem Fisch gar zu sehr auf den Magen schlug, würgte der Jona wieder aus seinen Eingeweiden herauf und spie ihn aus ans Land. Nackt und bloß kam Jona aus dem Bauch des Fisches, wie bei einer neuen Geburt, und kämpfte sich zurück ins Leben. Es wird euch kein anderes Zeichen gegeben werden als das Zeichen des Jona. Viele Bilder der Kunstgeschichte zeigen, wie Jona nackt und einigermaßen verdutzt wieder aus dem Fisch herauskommt, wie ein neugeborenes Kind, von Neuem geboren. Und manchmal schaut er wie der auferstandene Jesus aus. So auch auf dem Epitaph aus einer Pfarrkirche in Oberösterreich, das auf dem Gottesdienstblatt für diesen Gottesdienst zu sehen ist. Es zeigt die Errettung des Jona als Teil einer Darstellung der Auferstehung Christi. Ja, als Deutung dieser Auferstehung Christi. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauche des Fisches war, so wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Herzen der Erde sein. Der Weg in die Tiefe und die Rettung aus der Tiefe, die abgrundtiefe Verzweiflung und das Verlieren jeden Haltes, das ist auch der Weg Jesu. In Gottes Auftrag ist er denen gleich geworden, die in der Tiefe sind. In die Welt gekommen, den Stürmen ausgesetzt, von den Menschen verworfen und ausgestoßen, über Bord geschubst, in den Tod gegangen, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden zu neuem Leben. Es wird euch kein anderes Zeichen gegeben werden als das Zeichen des Jona. Ein anderes Zeichen für die göttliche Sendung Jesu gibt es nicht, als einen Weg in die Tiefe und seine Rettung aus dem Tod durch Gott. Gott ist in der Tiefe. Das ist das erste Zeichen des Jona. Jesus nimmt noch einen zweiten Aspekt der Jona-Geschichte auf. Die Szene, als die Seeleute Jona über Bord gehen lassen. Ich denke mir, möglicherweise hat sich Jesus in dem zornigen Propheten selbst wiedererkannt. Gewiss anders als Jona ist Jesus vor seiner Sendung nicht davongelaufen. In den Stürmen hat er den Glauben durchgehalten. Er hat sich zu Gott bekannt, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Und er hat nicht verschwiegen, dass die Bosheit der Menschen die Welt zu vernichten droht, die Städte, die Menschen, die Tiere. Aber der Widerstand, den er erfährt, das Ausgegrenztwerden, das erinnert ihn an das Schicksal der alten Propheten. Immer realer wird die Gefahr, dass die Menschen ihn aus ihrer Mitte ausstoßen und ihn über Bord gehen lassen. In seinen Leidensankündigungen hat er es immer wieder angedeutet, dass er wusste, wohin sein Weg führen würde und wie die Menschen am Ende über ihn urteilen würden. Das Zeichen des Jona, das ist auch das Zeichen dessen, der um sein Volk kämpft. Ein anderes Zeichen für die Menschen wird es nicht geben, als das, dass in ihrer Mitte Propheten auftreten als letzte Warnung und dass keiner sie hören will. Drittens, ich denke mir, Jesus hat auch an Ninive gedacht, an diese uralte Menschenstadt mit all ihren Konflikten, mit all ihren Gefahren, ihrer Bosheit, ihrer Gemeinheit, ihren Kämpfen, ihrem Aufstiegsstreben und ihrer Selbstzerstörung. Wir brauchen nur daran zu denken, dass Ninive heute Mosul heißt, dann haben wir das alles vor Augen. An den Ort der Konflikte und Nöte war sich Jesus gesandt. Nicht nur in seine vertraute Heimat Galiläa, auch ins feindselige Samaritergebiet, ins uralte und viel zerstörte Jericho, am Ende nach Jerusalem. Hier repräsentieren sich die Heilshoffnungen Israels, hier residiert König Herodes und hier patrouillieren die römischen Soldaten. Jesus weiß, hierhin muss er gehen. 120.000 Menschen waren es in Ninive, dazu auch die vielen Tiere. Die Jona-Geschichte hält gegen alle Erfahrung daran fest, dass es für Gottes Stadt Umkehr gibt und für die vielen anderen Städte der Menschen auch und dass Gott ihr Heil will und nicht ihre Selbstzerstörung. Das ist das Zeichen des Jona, dass Jona nicht recht behält mit seiner Unheilsverheißung und seinem Zorn und seiner Wut und seinen Rachegedanken. Umkehr für Ninive, das ist so unwahrscheinlich, wie wenn man heute in Nahost gerade den Frieden ausbrechen sehen wollte. Das ist so wider alle Vernunft, als wollte man meinen, ausgerechnet am Tempelberg in Jerusalem werde Frieden ausgehen für alle Völker. Und doch ist es in der Bibel verheißen. Am Ende sagt Gott, was soll ich machen? Schau dir doch die vielen Menschen an und all die Tiere. Es wird auch kein anderes Zeichen geben als das Zeichen des Jona. Liebe Gemeinde, ich meine, Jesus klammert sich in all den Kämpfen der Menschen und in all der Ablehnung, die er selbst erfährt, am Rettungswillen Gottes fest. Er schließt es nicht aus, dass die Menschen von Gott die Möglichkeit zur Umkehr bekommen, weil Gott selbst umdenkt, wie einst in Ninive. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie umkehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und er tat's nicht. Gott tat es nicht. Das ist das wichtigste Zeichen der Jona-Geschichte. Das ist das Zeichen des Jona. Gott schließt es nicht aus, dass sein Weg des Friedens und der Versöhnung durch Jesus den Menschen die Wende zum Heil bringt. Dass am Ende nicht der Untergang stehen wird, sondern die Rettung. So viele Menschen, die nicht wissen, wo rechts und links ist. Dazu auch viele Tiere. Was soll Gott da machen? Der Weg ist offen zum Heil. Das ist das Zeichen des Jona. Und der Friede Gottes ist höher als unsere Vernunft. Er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.